Debatte zu dritt, ein Podcast von Tim Gulliman. Putin und die Rückkehr der Einflusssphären in die globale Politik. Das ist unser Thema heute. Ich freue mich sehr, dafür zwei ganz prominente Persönlichkeiten zu diesem Gespräch einladen zu können. Das ist zum einen Daniela Schwarzer. Sie ist Exekutivdirektorin der Open Society Foundation für Europa und Asien, eine sehr bekannte Politologin, früher Leiterin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, und Herr Professor Herfried Münkler. Ich glaube, Sie muss man kaum vorstellen als sehr prominenter Politikwissenschaftler. Sie haben gemäß Internet über 20 Monographien verfasst. Vielleicht könnt ihr beide nachher noch ganz kurz zum Thema und zu eurer Person Stellung nehmen, um dann direkt ins Gespräch einzusteigen. Daniela, kann ich dir das Wort geben, dass du ganz kurz sagst, wer du bist und wie du dich zu diesem Thema stellst.
Ich leite die Open Society Foundations in Europa und Eurasien von Berlin aus. Das ist eine Gruppe von Stiftungen, die sich für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie auf unserem Kontinent, aber auch weltweit einsetzt. Und ich bin in diesen Job gekommen als Thinktankerin, die über 15, 16 Jahre lang geforscht hat und Politik beraten hat, aus verschiedenen Organisationen heraus, zuletzt der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und Russland hat seit der Annexion der Krim und natürlich auch schon vorher seit 2008 und Georgien immer wieder eine große Rolle für meine Arbeit gespielt. Und das, was ich beobachten konnte über die Jahre, insbesondere seit der Annexion der Krim über mittlerweile 8 Jahre lang, war, wie wenig Bereitschaft bestand, das, was Wladimir Putin über seine Ziele und seine Vision von Russland gesagt hat, richtig ernst zu nehmen und in Szenarien zu übersetzen, indem man sich eben auch auf den Worst Case, den schlimmsten Fall, vorbereitet. Und das hat mich lange beschäftigt und jetzt natürlich durch den Krieg in der Ukraine umso mehr. Eine unserer Stiftungen ist in der Ukraine, die International Renaissance Foundation, die sich dort über Jahre für den Aufbau einer funktionierenden Zivilgesellschaft, für Medien und alles mögliche andere eingesetzt hat, was zu einer funktionierenden Demokratie dazugehört.
Herr Münkler.
Ja, ich habe 2,5 Jahrzehnte lang an der Humboldt-Universität Theorie der Politik gelehrt und bin inzwischen in der glücklichen Situation, als Emeritierter nicht mehr den Erfordernissen eines Betriebs, sondern meinen eigenen Interessen und Neigungen folgen zu können. Die Frage der internationalen Politik hat für mich relativ lange nur eine marginale Rolle gespielt, allenfalls darin, dass die Beschäftigung mit diesen Fragen der politischen Ideengeschichte bei mir immer mit Thukydides begann, also dem großen Analytiker eines paradigmatischen Konfliktes zwischen einem eher autoritär-oligarchischen Staat, Sparta, und einem, dem eigenen Selbstverständnis nach, sicherlich nicht liberalen, aber radikal-demokratischen Staat Athen. Und von diesen Fragen her auch Machiavellis Analysen von sozusagen Machtspielen haben mich interessiert. Ich habe mich relativ viel mit Clausewitz beschäftigt. Von daher bin ich, wenn ich das mal sozusagen infanterietaktisch formulieren darf, so langsam in das Thema eingesickert und habe mich da jetzt festgesetzt.
Herzlichen Dank. Vielleicht noch ganz kurz meine eigene persönliche Beziehung zu diesem Thema. Ich war über ein Jahr für die OSZE im ersten Tschetschenienkrieg in der Vermittlung tätig und habe dort hautnah erlebt, was die russische Armee dort anstellt an Gewalt, an Kriminalität, an Desorganisation oder auf Russisch Bardak, das heißt Bordell. So wurde das damals bezeichnet. Danach 2014 OSZE-Vorsitz der Schweiz und da war ich als Botschafter in Berlin noch Ukraine-Beauftragter, war aber damit beschäftigt, zu unterstützen, dass diese Beobachtermission der OSZE dort installiert werden konnte. Also ich habe auch einen Bezug zu dieser katastrophalen Situation, mit der wir uns heute auseinandersetzen. Putins Angriffskrieg, was ist das? Ich habe es nicht vorher gesehen. Ich habe noch eine Woche vorher gesagt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass diese Drohung stattfindet. Als was kann man das überhaupt bezeichnen? Wie kann man das verstehen? Was ist dahinter? Was sind die Motive? rational und darum habe ich es für unwahrscheinlich gehalten. Aber trotzdem, es findet statt. Habt ihr eine Antwort drauf?
Die Frage ist, welche Kriterien man ansetzt, um Rationalität zu bewerten. Man könnte es aus ökonomischer Sicht betrachten. Was kostet Russland dieser Krieg sowohl an Verlusten, Soldaten, militärisches Gerät, die Kosten, die Sanktionen für Russland bedeuten, der Verlust von Vertrauen in Russland und dann schließlich auch das drohende Embargo, Öl, Gas, Kohle. Wenn man sich all das anguckt, dann ist es tatsächlich nicht rational, dass Russland diesen Krieg führt. Wenn man Putin zuhört und liest und nochmal zurückgeht zu dem, was er gesagt hat, nachdem er die Krim annektiert hat und begonnen hat, Donbass im Osten der Ukraine Krieg zu führen, dann wird doch deutlich, dass er schon vor 8 Jahren eigentlich eine Vision von Russland dargelegt hat, die weit über die Grenzen des heutigen Russlands hinausgehen. Dazu gehört Belarus, dazu gehört die Ukraine, zumindest ein Teil davon. Und er hat diese Vision, also man könnte sagen, im Grunde eine ethnonationalistische Vision von einem größeren Russland entwickelt, das die Souveränität der Ukraine infrage stellt. Sein Außenminister hat Wochen vor Beginn des Angriffs, als die Truppen da standen, schon begonnen, nur noch von Territorien zu sprechen und nicht mehr von dem Staat oder dem souveränen Staat Ukraine. Das heißt also, da ist ein Bild vorhanden von der Ukraine, was ein gänzlich anderes ist als unseres. Wir blicken auf die Ukraine als einen unserer Nachbarstaaten, ein souveräner Staat, der sich der Europäischen Union zugewandt hat, der sich demokratisiert hat, der noch mittendrin war im Bekämpfen von Altlasten, Korruption beispielsweise, den Einfluss von Oligarchen. All das ist auch eine Realität der Ukraine, trotz allem Positiven, was man über die Entwicklung des Landes seit dem Euromaidan auch im Jahr 2014 erzählen kann. Und wenn man eben dieser Logik Putins gedanklich folgt, dann steht nicht im Vordergrund, dass er einen souveränen Staat angreift und die territoriale Integrität der Ukraine bereits seit 8 Jahren verletzt, sondern dann steht im Vordergrund, dass er ein Russland wiedervereinen will, was eben viel größer ist als das, was Russland heute ist. Und das ist sicherlich seine Rationalität, die ist aus völkerrechtlichen Gründen nicht akzeptabel. Sie verletzt alle Prinzipien der europäischen Sicherheitsordnung. Jetzt haben wir zuletzt die großen Verbrechen, Kriegsverbrechen, Verbrechen an der Menschlichkeit gesehen durch die Ermordung von Zivilisten, die jetzt erst noch, also die Evidenz liegt da, aber sie muss natürlich verfolgt werden und juristisch geprüft werden und Russland dann dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Aber aus russischer Sicht, glaube ich, gibt es da eine sehr eigene Rationalität, die mit unseren westlich-liberalen Prinzipien grundlegend bricht. Er hat auch über Sicherheitsinteressen gesprochen, dass die Ukraine Russland bedroht. Dazu muss man sagen, ein Staat, der weder einen Beitrittsantrag zur NATO gestellt hat, noch zur EU, als der Krieg begann, das hat sich jetzt geändert, hat Putin als Bedrohung für sein Land identifiziert. Auch das ist seine Rationalität, sicherlich nicht die von westlichen Beobachtern.
Hast du es vorausgesehen?
Ich habe erwartet, dass Russlands Übergriff in der Ukraine weitergeht als das, was wir im Donbass gesehen haben und die Annexion der Krim. Als dann die Truppen in dieser Form aufmarschiert sind, habe ich am Anfang gedacht, dass die Drohkulisse, die er aufbaut für Verhandlungen, die er ja versucht hat zu führen, er hat ja Forderungen gestellt, wie der Status der Ukraine verändert werden soll, alles inakzeptabel, wenn man davon ausgeht, dass die Ukraine ein souveräner, selbstbestimmter Staat mit Kontrolle über sein eigenes Territorium sein soll. Und zu einem gewissen Zeitpunkt habe ich dann nochmal gelesen, was er im vergangenen Sommer geschrieben hat, wo er seine Vision und auch seine Drohung eigentlich klar gemacht hat. Und kam dann zu dem Punkt für mich, dass ich dachte, ich gehe heute eher davon aus, das war vor Jahresende, dass es wahrscheinlich ist, dass er angreift, als dass er nicht angreift, weil dieser Truppenaufmarsch so massiv war und so lange dort war und weil man eben nicht mehr sehen konnte, dass es hier nur um Übungen geht oder eben nur um einfach Drohnen. Hier ist die militärische Stärke Russlands, sondern spätestens als die Berichte kamen, dass er funktionierende Lazarette aufgebaut hat mit großen Mengen Blutkonserven und als die Amerikaner begonnen haben, ihre geheimdienstlichen Informationen über die wirkliche Stärke der Truppen, die dort stehen, zu teilen mit den Europäern, da war für mich es wahrscheinlicher, dass er angreift, als dass er es nicht tut.
Herr Münkler, haben Sie es vorausgesehen?
Ja, kommt drauf an, welchen Zeitpunkt man nimmt. würde sagen, irgendwann während dieses Manöveraufmarschs, dieses angeblichen Manöveraufmarschs, von der ständigen Erklärung, na, demnächst würden abgezogen oder es würden schon abgezogen, aber es wurden nicht abgezogen, dachte ich dann, naja, also so führt man eben keine Manöver durch. Und da steckt eine andere Idee dahinter, eine andere Vorstellung. Und das verband sich dann mit dem, was ich revisionistische Mächte nennen würde. Also große Akteure, die im Prinzip revisionsfähig sind, die mit einer bestehenden Friedensordnung überhaupt nicht einverstanden sind, die nicht interessiert sind an der Aufrechterhaltung des Status quo und die gewissermaßen unter opportunistischen Aspekten darauf warten, wann ergeben sich Gelegenheiten, das zu verändern. Nicht? Dann gab es also noch für mich die Frage, naja, wenn der Winter vorbei ist, wenn das Frühjahr kommt, der Boden auftaut, dann wird es sehr viel schwieriger werden, schweres Gerät, insbesondere Panzer, Panzerhaubitzen und Ähnliches zu bewegen. Also es gab da nur noch ein kleines Zeitfenster und in gewisser Hinsicht sind die Russen relativ spät in dieses Zeitfenster dann auch noch hineingekommen, muss man noch dazu sagen. Also der entscheidende Punkt, revisionistische Mächte. Nicht? Sagen Europäer, Westeuropäer haben gedacht, es gibt ja eigentlich keinen Grund, diese Ordnung zu verändern. Man hat zwar gehört, dass Putin 2005, wenn ich das richtig erinnere, davon gesprochen hat, dass das Ende der Sowjetunion die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts gewesen sei. Aber europäische Vorstellung war, wenn man gewissermaßen wirtschaftliche Verflechtungen zur Grundlage macht, dann kann man über wachsenden Wohlstand auch diejenigen, die territorial Verlierer einer Veränderung sind, daran interessieren, dass diese Ordnung doch eigentlich ganz gut ist und, wie Frau Schwarzer das ja schon gesagt hat, die Kosten der Veränderung so exorbitant hoch, dass, wenn man das gegeneinander abwägt, Kosten und Nutzen, man das nicht unternimmt. Insofern gab es, wenn man innerhalb dieses Systems denkt, nicht sozusagen Kosten, Nutzen, ja, sozusagen der Austausch russische Rohstoffe und Energie gegen westliche Technologie, Konsumgüter und derlei mehr, aus, wenn ich mal so einfach sagen darf, unserer Logik heraus keinen Grund, das zu ändern. Sieht man das aber unter dem Aspekt dessen, was ich imperiale Phantomschmerzen genannt habe, also der historischen Erinnerung daran, dass man mal sehr viel größer war, dass man eine bestimmte Rolle gespielt hat, dass die Zaren, die bestimmte Gebiete erobert haben, also Peter im Baltikum, Katharina in dem Raum der Ukraine, der östlichen Ukraine, den Beinamen der Große, die Große dafür bekommen haben, dann kann man vielleicht schon nachvollziehen, warum es einen Politiker gibt, der auch gerne ein Großer sein möchte, der in dieser Weise in die Geschichte eingehen möchte. Nicht? Das ist eine ganz andere Rationalität, die hier ins Spiel kommt. Und die bereits angesprochene Erzählung davon, dass die Ukrainer ja eigentlich Russen seien und die Ukraine eigentlich zu Russland gehöre, das ist in der Tat der gefährlichste Angriff auf die europäische Friedensordnung, wie sie nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist. Denn wir müssen uns nur mal vorstellen, in Deutschland oder in Italien oder auch in Ungarn würden Politiker jetzt anfangen, darüber nachzudenken, was man mal gehabt hat, wie groß man mal gewesen ist und dass man das eigentlich wieder haben sollte. Dann haben wir es hier im Prinzip mit zwei divergenten Grundansätzen zu tun. Im einen Fall gewissermaßen die aktuelle Abstimmung einer gerade lebenden Bevölkerung, die ihren Willen zum Ausdruck bringt, wie sie leben möchte, wie sie ihre Grenzen organisieren möchte. Und auf der anderen Seite gewissermaßen die Organisation von Geschichte als Albdruck auf den Lebenden, dem sie sich zu beugen haben, weil, naja, ich weiß nicht, das 15. Jahrhundert, das 16., das 17., das 18., das 19. Jahrhundert gewissermaßen uns permanent Imperative sendet, wie wir zu agieren haben. Und diese beiden Konzeptionen stehen prinzipiell gegeneinander und Da konnte man lange sagen, naja gut, das erzählt er halt nur, der Putin. Aber dann hat er wirklich ernst gemacht.
Warum haben wir es dann so falsch eingeschätzt? Also jetzt sagst du, Daniela, ja, du hast in den letzten Monaten eine größere Wahrscheinlichkeit gesehen, dass es passiert. Da bist du nicht in der Mehrheit der Einschätzung. Über die letzten Jahre hinweg erst recht. Man hat eine Russlandpolitik von Deutschland aus, vom Westen aus geführt, die von falschen Annahmen ausgegangen ist. Und heute stehen wir da und müssen feststellen, wir müssen von neu anfangen. Das heißt, und das macht es ja so radikal, die europäische Landkarte wird heute neu definiert. Und die ganze Politik wird neu definiert. Also es ist wie ein Paradigmawechsel, der uns in allen Konsequenzen vielleicht gar noch nicht so richtig bewusst wird. Wie war das überhaupt möglich?
Die deutsche Russlandpolitik ist über Jahre davon ausgegangen, dass diese Interdependenzen, die wir besprochen haben, die auch den Krieg so teuer macht für Russland, nämlich der Export von fossilen Energien und gleichzeitig den Import von Konsumgütern, die Investitionen, die nach Russland geflossen sind. Da war die deutsche Annahme, dass diese Interdependenz die Beziehungen stärkt, auch Nord Stream 2, hat natürlich die Energieabhängigkeit Deutschlands einerseits gestärkt und andererseits sicherlich aus Sicht der damaligen Bundesregierung die Annahme auch noch mal verstärkt. Ja, aber dann ist ja auch Russland von uns abhängiger und dann haben wir eigentlich ein solideres Beziehungsgeflecht, um im Zweifel mit Putin auch verhandeln zu können und so. Und über Jahre wurde genau diese Politik gemacht. Es gab noch eine frühere Phase, wo die Überschrift der deutschen Russlandpolitik Modernisierungspartnerschaft war, wo man sogar noch mehr erhoffte, nämlich die Transformation Russlands durch die Öffnung, durch die Kontakte, das über letztendlich Wohlstand, Zuwächse und intensivere Wirtschaftsbeziehungen sich auch gesellschaftliche Offenheit und vielleicht so etwas wie eine demokratische Öffnung irgendwann ergeben kann, die Russland noch weiterbringt. Aber all das ist Schritt für Schritt und dann durch den Krieg völlig ad absurdum geführt worden. Und meine Wahrnehmung war immer, dass selbst wenn Anzeichen da waren, von politischen Entscheidungsträgern immer noch auf die Politik gesetzt wurde, die letztendlich Stabilität versprach und nicht eskalierend wirken würde. Das war immer die Hoffnung, dass man dem Fall vorbeugt, je stärker man auf Verflechtung setzt, dass es wirklich zu so einer Auseinandersetzung und zu einem Angriff kommen kann.
Ich glaube, es gibt noch zusätzlich etwas. Das ist die Erfahrung der deutschen Ostpolitik. Also im Kalten Krieg, und die Konfrontation war enorm, war es möglich, über Verträge langsam eine Normalität zu schaffen, die im gegenseitigen Respekt anderer Systeme doch Koexistenz ermöglichten. Und Egon Bahr hat man gesagt, man muss das Jetzige akzeptieren, um es zu verändern. Ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo auch das nicht mehr geht. Wir können das Jetzige nicht akzeptieren, um es zu ändern. Oder wie seht ihr das?
Ja gut, also Wandel durch Handel war diese Formel, die in der Russlandpolitik, in Beziehung zu Russland seitens Westdeutschlands, muss man ja sagen, ab den 60er Jahren Mannesmann-Röhren und derlei mehr eine Rolle gespielt hat. Man kann sagen, das waren natürlich auch alte Interessen der deutschen Industrie. Das Geschäft mit Russland war immer ein nicht unwichtiger Aspekt. Ich glaube, der Punkt, den Sie angesprochen haben, den sollte ich nochmal stark machen. Sie haben Paradigma gesagt, nicht? Dieser Begriff ist von Thomas S. Kuhn ja auch in die Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsgeschichte eingeführt worden. Und Kuhn beschreibt das so, man denkt innerhalb eines Paradigmas und beobachtet Ausnahmen oder Fälle, die nicht gut passen, die gliedert man dann irgendwie an den Rand und macht ihn nicht so bedeutsam. Und in dem Sinne, wenn man in diesem Paradigma der ökonomischen Verflechtung und der gegenseitigen Abhängigkeit denkt, meine, diese gegenseitige Abhängigkeit, die muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen als vertrauensbildende Maßnahme. In früheren Zeiten hat man Söhne und Töchter der Dynastien miteinander verheiratet als eine solche vertrauensbildende Maßnahme. Na gut, das kann man heute nicht mehr machen. Man kann auch nicht mehr sagen, die Söhne von irgendwelchen Herrschern werden als Geisel an einen anderen Hof geschickt, nicht? Also was ist das Funktionsäquivalent dazu? Es ist wirtschaftliche Verflechtung, nicht? Und insofern war das eine ganz zentrale Bedeutung, die das hier hatte. Und dann kam die Situation Paradigmenwechsel, nicht? Man hat plötzlich gemerkt, man kann bestimmte Verhaltensweisen Putins innerhalb dieses Paradigma, in dem zentral ist, wirtschaftliche Macht toppt militärische Macht, nicht mehr aufrechterhalten. Und damit bricht im Prinzip ein gesamtes kognitives System zusammen. Das beobachten wir im Augenblick. Scholz hat am Sonntag nach dem Angriffsbefehl von einer Zeitenwende gesprochen. Das ist noch die harmlose Bezeichnung für das, was Zäsur ist. Zäsur ist wirklich ein harter Schnitt in einen davor und einen danach. Und es gibt eigentlich dann keine Möglichkeiten mehr, vom danach her ans davor anzuschließen oder aus dem davor das danach zu denken. Ich könnte auch mit Koselleck sagen, nicht, der Erwartungshorizont ist zerstört, abgebrannt und damit ist auch der vorherige Erfahrungsraum nicht mehr bedeutsam. Insofern stehen wir tatsächlich in einer heute dramatisch anderen Situation als noch vor 2-3 Monaten. Und das macht vielleicht auch noch mal deutlich, warum es sozusagen so etwas wie einen strukturellen Konservatismus der Politik in kognitiver Hinsicht und in mentaler Hinsicht gibt. Die möchten sich davon nicht verabschieden, weil dann gewissermaßen die Denksysteme einer ganzen Generation von Diplomaten und Politikern und Bürokraten dahin sind. Die sind sozusagen fast wertlos geworden mit ihrer Fähigkeit, etwas einzuschätzen und zu denken und derlei mehr. Insofern kann man jetzt umgekehrt natürlich auch sagen, Putin hat das sehr zynisch ausgenutzt oder sehr geschickt ausgenutzt. Nicht? Er hat das beobachtet, dieses Hängen an einem bestimmten Interpretationsmodell, die Vorteile, die ihm daraus erwachsen, wenn die andere Seite an diesem Interpretationsmodell festhält. Und so hat er sozusagen vom Tschetschenienkrieg über den Georgienkrieg, über die Annexion der Krim und den Donbass, dann nicht zu vergessen die sehr brutale Intervention in den syrischen Bürgerkrieg, den Einsatz der Söldnertruppe Wagner in den nordafrikanischen Kriegen, immer mehr die Erfahrung gemacht, er eröffnet sich Spielräume, wenn er das Einzige, was er wirklich hat, nämlich militärische Macht ins Spiel bringt. Und da muss man schon sagen, ja, okay, da haben sozusagen die kritischen Köpfe, die Paradigmenwechsler in Deutschland gefehlt. Aber das kann man im Nachhinein, weiß man das immer besser und sitzt auf einem hohen Ross, nicht? Also die Nachgeborenen, die sind sehr, sehr schlau gegenüber denen, die vorher gekommen sind. Aber um gerecht zu sein, muss man sich noch einmal vor Augen führen, warum die so gedacht haben, wie sie gedacht haben.
Daniela, bist du eine Paradigma-Wechslerin? In dem Sinne, kannst du die Antwort geben, wie wir diesen Paradigmawechsel jetzt angehen und bestellen?
Die ersten Maßnahmen sind ergriffen und die Rede, die Olaf Scholz in einer Sondersitzung des Deutschen Bundestages wenige Tage nach Beginn des Angriffskrieges gehalten hat, hat nicht nur konkrete Maßnahmen zusammengefasst, aber die sind allein schon bemerkenswert. Was ist passiert in diesen wenigen Tagen? Deutschland hat sich entschieden, Waffen in ein Konfliktgebiet zu liefern, was vorher ein politisches Tabu war und auch nur mit einer wirklichen politischen Entscheidung überhaupt kompatibel mit unseren Rüstungsexportregeln gemacht werden konnte. Deutschland hat bei den europäischen Sanktionspaketen mitgemacht und auch die Pipeline Nord Stream 2 damit dann nicht eröffnet. Das hing ja lange, über Wochen in der Schwebe. Und dann hat Deutschland sich entschieden, mehr in sein Militär zu investieren und sich sehr schnell umentschieden, nämlich sofort das 2%-Ziel, also dass 2% des Bruttoinlandsproduktes für Militärausgaben bereitstehen sollen. Das hat die NATO als Antwort auf Russlands Annexion der Krim vereinbart und Deutschland hat es sehr langsam umgesetzt, sehr zum Leidwesen vieler Partner in der NATO. Das hat also Scholz zugesagt ab diesem Jahr und gleichzeitig ein Sondervermögen für Verteidigungsausgaben in der Höhe von 100 Milliarden Euro angekündigt, die teilweise eben die 2% abdecken, aber deutlich auch darüber hinaus Investitionen noch ermöglichen. Und damit zeigt sich zum einen, dass die Politik sich im Bereich der Verteidigung tatsächlich verändert hat. Die zweite maßgebliche Veränderung liegt im Bereich der Energiepolitik. Auch das geht zurück auf diese Rede, wo er ankündigt, dass Deutschland seine Abhängigkeit von fossilen Energieimporten sehr schnell reduzieren möchte. Und die ersten Maßnahmen sind auch hier ergriffen durch einen Besuch des Wirtschafts- und Klimaministers Habeck in Katar, um dort einen Deal abzuschließen, um Deutschland Schritt für Schritt aus der Abhängigkeit von Russland zu befreien. Dahinter liegt die Einsicht, dass außenpolitischer Handlungsspielraum bei dieser Form der Abhängigkeit, wenn es dann zum Konfliktfall kommt oder zu einem Regelverstoß oder einer brutalen Verletzung aller Prinzipien, wie Russland das in der Ukraine im Moment zeigt, dass solange man in diesen Abhängigkeiten ist, hat man keinen Handlungsspielraum und der Preis wird für einen selber zu hoch. Das ist eigentlich kein neuer Gedanke. Genau die gleiche Diskussion hatten wir 2014, als es schon innerhalb der Europäischen Union ganz intensiv um die Frage der Energieversorgungssicherheit ging. Denn auch damals hat man über Sanktionen nachgedacht, um Russland von seinem Verhalten abzubringen. Die gab es auch, aber sie waren viel geringer und eingeschränkter als das, was jetzt verabschiedet wurde. Aber die Grundlogik war damals schon vorherrschend, dass man gesagt hat, eigentlich müssen wir viel mehr für die Energieversorgungssicherheit der Europäischen Union tun, um uns auf eine Eskalation des Verhältnisses mit Russland vorzubereiten. Und dem folgte dann eben nicht genug. Und deshalb ist jetzt diese Zeitenwende oder die Zäsur wirklich da. Ich glaube nicht, dass wir zu einem Status quo ante zurückkehren können. Das dachte ich schon nicht, bevor die Bilder von den Kriegsverbrechen, insbesondere in der Stadt Buchta, aber auch an vielen anderen Orten, Mariupol ist dokumentiert, also noch nicht aufgearbeitet, weil die Stadt ja noch besetzt ist, aber es gibt von dort schon sehr viel Evidenz. Es wird noch viel mehr schreckliche Bilder geben. Aber bereits davor war aus meiner Sicht von Russland die Grenze dessen, was man braucht, um in dieser Art der gegenseitigen Abhängigkeit zu sein, nämlich ein Vertrauen und eine Berechenbarkeit und eine Regeltreue, war nicht mehr gegeben. Und deshalb, glaube ich, haben wir es tatsächlich im Moment mit einer grundlegenden Zäsur zu tun. Und die Folgen dieses Konfliktes gehen meiner Ansicht nach weit über die Ukraine hinaus.
Aber irgendwie behauptet Putin ja die Wiederherstellung seiner Einflusssphäre. Er denkt, Sie haben das Phantomschmerzen eines vergangenen Reiches genannt. Oder bei den Chinesen ist es so, die sprechen vom Jahrhundert der Demütigung. Das heißt, es ist die Vergangenheit, die plötzlich zuschlägt für Ideologien der Gegenwart. Und wir sind nicht bereit, diese Art von Revanchismus, von Wiederherstellung von Einflusssphären, wie sie früher toleriert würden. Die Brezhnev-Doktrin haben wir toleriert. Wir haben sie akzeptiert. Wir haben damit gelebt. Wir haben nichts getan. Und die Sowjets hatten damals auch nichts getan gegen West-Berlin. Man hat sich arrangiert mit diesen Einflusssphären. Heute ist es so, dass man das nicht mehr akzeptiert. Einflusssphären. Ich meine, tun wir doch nicht so, als ob der Westen nicht auch seine Einflusssphären gepflegt hat, behauptet hat, sie seien legitim. An die Regeln, auf die man sie abstützen wollte, hat sich der Westen, hat sich Amerika auch nicht gehalten. Das hat ihm Putin auch vorgeworfen. Also wir sind in einer Situation, wo Dinge durcheinander kommen, verändert werden und wir akzeptieren es nicht und es wird ausgehend, wie du es gesagt hast, Daniela, die Ausgangslage ist eine Konfrontation. Und die Frage ist, wie wirkt sich die aus und was machen wir? Also was passiert jetzt? Wie gehen wir mit diesem Russland um? Ich meine, Putin hat sich in eine Sackgasse bewegt, wir akzeptieren es nicht. Er bleibt Nachbar. Man kann sagen, Russland bleibt Nachbar, mit oder ohne Putin. Es wäre leichter ohne, aber gehen wir mal davon aus, mit. Bedeutet das totales Containment und Abbruch aller nicht absolut notwendigen Beziehungen? Oder wie findet man sich wieder zurecht mit diesen Verbrechern?
Ich würde sagen, es ist noch viel schlimmer, was uns bevorsteht. Denn nachdem es Putin nicht gelungen ist, in einem Überraschungsschlag sozusagen die Ukraine politisch zu enthaupten und eine Marionettenregierung einzusetzen und auch seine Erwartung, dass er dort als Befreier begrüßt wird, seine Truppen nicht eingetreten ist, ist ja jetzt erkennbar, dass er erhebliche Teile im Nordosten, Osten und Südosten der Ukraine abtrennen wird in Form von Separatistengebieten, die dann irgendwann untertänigst den Wunsch in Moskau äußern, Mitglied der Russischen Föderation werden zu dürfen, der ihnen großmütig bewilligt wird. Das wird die Ukraine natürlich nie hinnehmen können. Nicht? Und die Veränderung ist dann, ist die Ukraine die revisionistische Macht, die gewissermaßen ganz oben auf ihrer politischen Agenda stehen hat, die Rückgewinnung der Gebiete, die es 2014 oder 2022 zur Ukraine gehört haben. Und damit ist dann auch Europa in einem Konflikt drin, der nicht durch einen Friedensvertrag beendet wird. Nicht? Das ist ja sozusagen, Putin hat diesen Krieg ja auch nicht erklärt, sozusagen, es ist ein Krieg ohne Kriegserklärung. Es wird in dem Sinne auch keinen Friedensschluss geben. Jedenfalls ist das, wenn das Szenario, das ich da eben kurz entfaltet habe, zutrifft, tendenziell unmöglich, unvorstellbar. Das heißt, es geht gar nicht mehr nur um Containment, sondern es geht gewissermaßen um das Offenhalten einer Wunde zwischen beiden Akteuren, die daraus resultiert, dass man sich nicht über Einflusszonen hat verständigen können. Dass gewissermaßen die westliche Sicht war, das entscheiden die Leute selber und wir als tendenziell aufnehmender Staat entscheiden das im Hinblick, was weiß ich, der Kopenhagen-Kriterien oder was auch immer da angelegt wird. Und wir können gewissermaßen nicht nach geopolitischen Vorgaben sagen, aber die Ukraine ist sozusagen eine Pufferzone, nicht? Und da kann man relativ genau beobachten, wie eigentlich die Vorstellung der Einflusszonen zurückgekehrt ist. Und ich würde sagen, da muss man dann halt nach Belarus und die Geschichte der letzten Jahre schauen. Lukaschenko hat ja so eine Schaukelpolitik gemacht, man hat ja sich eher nach der EU orientiert, dann hat er sich wieder nach Russland orientiert, aber nachdem er die Wahlen verloren hat und die Bürgerbewegung niederknüppeln lassen musste, war er im Prinzip eine abhängige Größe von Putin. Nicht? Und das hat natürlich dann auch weiteren Appetit gemacht in Moskau, ob nicht, wenn jetzt gewissermaßen das Problem Belarus gelöst ist und es quasi unter russischem Einfluss steht, man nicht auch noch das Problem Ukraine lösen könne, sozusagen Euromaidan rückgängig machen könne. Und damit waren Einflusszonen da. Und jetzt müssen wir mal ein Gedankenexperiment machen. Stellen wir uns mal vor, Serbien. Serbien ist auch eine revisionistische Macht, nicht? Die sozusagen, die haben immer noch die Schmerzen der jugoslawischen Zerfallskriege. Und die Nähe Serbiens zu Russland ist nicht nur historisch, 1914, Anfang des Ersten Weltkrieges, sondern ist auch aus kulturellen Gründen da und so weiter und so weiter. Und wir stellen uns vor, die Russen stationieren in Serbien, weil sie zusammen mit wem auch immer in Serbien erzählen, sie fühlen sich bedroht, ein paar Fallschirmjägerbataillone oder auch schwere Waffen. Nicht? Dann haben wir das Problem der Einflusszonen plötzlich in anderer Weise auf dem Tisch. Das heißt, es wird unter den jetzt gegebenen Bedingungen gar nicht anders möglich sein, wenn man zu einer einigermaßen stabilen Situation kommen will, sich über solche Einflusszonen zu verständigen, sinnvollerweise informell. Das funktioniert besser, als wenn man das mit der großen Glocke verhandelt, wechselseitige Verständigungen darüber, um auf diese Weise wieder in einen einigermaßen stabilen Kontext hineinzukommen, aber das, würde ich mal sagen, wird Jahre dauern.
Daniela, wie siehst du den Weg zu einem neuen Modus Vivendi mit Moskau? Da ist sehr steinig, sehr schwierig und kaum zu vereinbaren mit respektierten Prinzipien. Da ist mehr die Frage, gibt es überhaupt Kommunikation oder verbietet man sich das? Und wie ist der Weg von hier bis dorthin?
Seit Kriegsbeginn wurde ja immer wieder versucht, zu verhandeln zwischen der Ukraine und Russland direkt und auch mit Hilfe von Vermittlern. Da sind ja einige, haben sich ja angeboten und auch der deutsche Bundeskanzler Emmanuel Macron, der französische Staatspräsident, die Türken, die Israelis, alle haben eigentlich versucht, in irgendeiner Art und Weise auf Putin einzuwirken. Und ich glaube, die Bilanz, die man jetzt ziehen muss, ist, dass er an keiner Stelle von seinen Forderungen, die wirklich die Souveränität der Ukraine grundlegend in Frage stellen, abgewichen ist, sodass wir uns irgendwie einem Kompromiss hätten annähern können. Es gab auch bei all den Verhandlungsversuchen nie einen Waffenstillstand. Und das ist meiner Ansicht nach eine unbedingte Voraussetzung, um erstmal den Rahmen zu schaffen, dass solche Verhandlungen für beide Seiten zu einem akzeptablen Ergebnis führen können. Das heißt, ich glaube, dass wir uns noch auf einen längeren Krieg in der Ukraine einstellen müssen. Und selbst wenn es dann zu irgendeiner Vereinbarung kommt, beispielsweise der Abtritt von Territorium im Osten der Ukraine, dann heißt das immer noch nicht, dass dieser Konflikt beigelegt ist. In keinster Art und Weise. Denn die Ukraine, die Ukrainerinnen und Ukrainer werden sich voraussichtlich wehren, so wie sie das im Moment auch tun. Das heißt, wir können da tatsächlich Szenarien erleben, wo es faktisch weiter Krieg auf den Straßen gibt, trotz vereinbarten Kompromiss. Und Russland ist auch zuzutrauen, dass es über die Ukraine hinaus seine Destabilisierungs- und Unterwanderungspolitik fortsetzt. Die Europäische Union ist selber Ziel von hybrider Kriegsführung, also Cyberattacken, Desinformationskampagnen, Entführung von Grenzsoldaten von EU-Staaten. All das gehört zum Repertoire, mit dem Russland seit Jahren innerhalb der Europäischen Union und in der Nachbarschaft der EU für Instabilitäten sorgt und aktiv versucht, Demokratien zu destabilisieren. Und das deutet darauf hin, dass für Russland eben nicht nur die Frage ist, wie kann ich meine Einflusssphäre ausdehnen oder sogar mein Territorium, mein Staatsgebiet, mein russisches Staatsgebiet ausdehnen, sondern wie kann ich auch dazu beitragen, dass vor meiner Haustür ein Zusammenschluss von Demokratien, nämlich die Europäische Union mit ihren 27 Mitgliedern, im Inneren instabil wird und hoffentlich aus russischer Sicht dann auch nicht mehr erweiterungsfähig ist. Denn darum geht es ja auch, den Einfluss im Westbalkan auszubauen und zu erhalten, in Staaten wie der Republik Moldau beispielsweise auch, in Georgien. Das ist ja alles auf der russischen Landkarte als Gebiet gekennzeichnet, was sich aus russischer Sicht nicht so stark an den Westen binden oder sogar einbinden soll in die Strukturen wie der Europäischen Union oder sogar der NATO, dass wir es hier mit einem wirklich stabilen Zusammenschluss, einem westlichen Bündnis zu tun haben.
Da gibt es ja zwei Aspekte. Das eine ist, es gibt in Moskau eine Ausstellung Meine Geschichte. Und dort gibt es einen interessanten Territoriometer. Über die Geschichte hinweg wird gezeigt, wie groß Russland war im 16., 17., 18., 19., 20. Jahrhundert. Im 20. Jahrhundert war es sehr groß in der UdSSR. Und dann ging es zurück, größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts, gemäß Putin. Das ist das eine, Einflusssphären territorial in Größe gedacht. Das andere ist aber, das hat ja der Krieg den positiven Effekt gehabt eines Schulternschlusses innerhalb von Europa. Und Daniela, du hast ein Buch geschrieben, Final Call, in der Hoffnung, es ist höchste Zeit, dass die Europäische Union ihre Integration vertiefen muss. Ist das jetzt der Final Call mit dem positiven Effekt, dass die europäische Integration vorangetrieben wird und vielleicht auch in eine europäische Verteidigung erweitert wird? Es gibt Anzeichen, die sind ja positiv in jüngster Zeit. Auch mit einer Stärkung der NATO. Bist du da auch optimistisch oder glaubst du, die Differenzen werden sehr bald wieder auf den Tisch kommen, dass diese Vertiefung dann kaum stattfindet?
Russlands Krieg in der Ukraine hat europäische Entwicklung deutlich beschleunigt. Aber die Versuche in der Verteidigung europäisch enger zusammenzuarbeiten, die gehen noch ein paar Jahre weiter zurück und wurden so richtig losgestoßen, als Donald Trump US-Präsident war. Und die Europäer Sorge haben mussten, dass sich die Trump-Regierung von der NATO abwenden könnte und vielleicht eben die Sicherheitsgarantien, auf die sich Europa über Jahrzehnte maßgeblich verlassen hat und seine eigene Verteidigungsfähigkeit letztendlich in dieser Logik runtergeschraubt hat, weil die USA uns unsere Sicherheit garantiert haben. Das wurde 2018 sehr deutlich, dass die Europäer gesagt haben, wir müssen uns um uns selber stärker kümmern. Und seitdem gibt es Versuche, zwischen den Staaten in der Verteidigung enger zusammenzuarbeiten. Es gibt einen europäischen Verteidigungsfonds, der also ein bisschen Geld hat, um gemeinsame Projekte zu finanzieren. In diesem März wurde der erste europäische strategische Kompass vorgelegt. Das ist ein Dokument, was nicht nur eine gemeinsame Risikoanalyse enthält von allen 27 Staaten gemeinsam, sondern auch sehr konkrete Schritte vorschlägt, wie denn die Handlungsfähigkeit im Bereich Verteidigung verstärkt werden kann. Da hat Russland auch noch mal geholfen, in Anführungszeichen, weil sich die Bemühungen um diesen strategischen Kompass dann doch in den paar Wochen seit Beginn des Krieges noch mal sehr verstärkt haben, hier wirklich ein substanzielles Dokument hinzubekommen, hinter dem die 27 Staaten stehen. Das alles bedeutet aber nicht, dass wir in irgendeiner Form nah dran sind, dass es eine europäische Armee geben wird oder irgendein Staat bereit wäre, Souveränität im Bereich der Verteidigung zu übertragen. Nein, es geht vielmehr darum, besser zusammenzuarbeiten, Synergien auszunutzen und letztendlich durch die Steigerung der Interoperabilität europäischer Truppen auch einen Beitrag zu leisten, dass die Europäer in der NATO mehr leisten können. Hält dieser momentane Konsens, den die Europäer erreicht haben gegenüber Russland, der zeigt sich ja auch an der Sanktionspolitik, die wirklich schnell und massiv war und viel stärker als 2014 in Reaktion auf die Annexion der Krim. Es ist unwahrscheinlich, dass es weitere Pakete gibt, die so schnell und so substanziell auf den Weg gebracht werden, wie das vor der Wahl in Ungarn der Fall war. Am vergangenen Sonntag haben die Ungarn Viktor Orbán wieder ins Amt gewählt. Der ungarische Premierminister hat eine enge Beziehung zu Wladimir Putin und hat in der Vergangenheit des Öfteren europäische Entscheidungen gegenüber Putin aufgehalten, verzögert oder auch unmöglich gemacht. Und die große Frage, der er sich jetzt stellen muss, ist, inwieweit Ungarns enges Verhältnis mit Russland oder sein enges Verhältnis mit Wladimir Putin es ihm erlaubt, als europäischem Staat sich nach wie vor auf die Seite Russlands zu stellen. Und da ist durch die Evidenz von Kriegsverbrechen hat sich meiner Ansicht nach nochmal die Situation sehr verschärft, weil wir die Gräueltaten jetzt wirklich jeden Tag neu dokumentiert sehen, die Russland in der Ukraine begeht und sich innerhalb der EU meiner Ansicht nach in den nächsten Wochen politische Auseinandersetzungen abspielen werden hinsichtlich der Frage, wird die EU Russland weiter sanktionieren oder wird Ungarn versuchen, das zu verhindern, um der eigenen Beziehung zu Wladimir Putins Willen. Und das ist eine enorme politische Herausforderung. Der Hintergrund dafür ist, dass Ungarn neben Polen einer der Staaten ist, der selber seine Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in den vergangenen Jahren abgebaut hat und heute wird die ungarische Staatsform nicht mehr als volle Demokratie bewertet, beispielsweise von Freedom House. Das ist so eine internationale Non-Profit-Organisation, die quasi Demokratien bewertet und benchmarkt, ob sie funktionieren. Und Ungarn ist da vor einigen Jahren rausgefallen aus der Kategorie der gesunden, funktionierenden Demokratien. Und das ist für die Europäische Union eine enorme Herausforderung, denn sie wurde konzipiert auf einem Konsens von Demokratie, liberaler Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und hat sich nicht die Instrumente gegeben, bei ihrer Gründung diese Prinzipien zu verteidigen, weil sie davon ausging, dass die Staaten, die Mitglied werden, sich diesen Prinzipien fest verschrieben haben. Und wir sehen Schritt für Schritt, auch unter Einflussnahme von außen, wie Demokratien im Inneren erodieren und sich zurückentwickeln. Und deshalb ist dieser Konflikt mit Russland in der Ukraine auch einer, den Europa sich sehr genau anschauen muss, weil Russland eben auch innerhalb der EU interveniert und autoritäre Kräfte auch bei uns im Rahmen der EU-27 stärkt.
Jetzt gibt es ja, und damit zur letzten Frage, im globalen Raum einen neuen Elefanten, der sehr entscheidend beeinflusst, wie jetzt dieser Konflikt sich weiterentwickelt mit Russland, nämlich China. Und da gäbe es eine sehr optimistische Variante, dass man hofft, China hat eine positive Rolle und es gibt weiterhin so etwas wie eine internationale Gemeinschaft. Oder es gibt eine Konfrontation zwischen zwei grundsätzlichen, auch als Ideologien verkaufte Staatsformen. Das eine ist das autoritäre China und im Schlepptau Russland und auf der anderen Seite Joe Bidens Demokratie als Grundkonsens der anderen Seite, so quasi wie einen neuen Systemkonflikt, der uns ja auf Jahre hinaus begleiten könnte. Was ist hier Ihre Prognose und vor allem auch, was ist zu erwarten von China in dieser Situation?
Ich bin schon seit längerem der Überzeugung, dass sich die Vorstellung einer geschlossenen Weltordnung, die man dann gerne als regelbasiert, wertegestützt und normgetrieben beschrieben hat, dass das vorbei ist, sondern dass wir in ein System eintreten von 5 großen Akteuren mit dann einem breiten Hintergrund. Und diese 5 großen Akteure sind die USA und China, die Europäische Union, wenn sie sich in dem Sinne, wie Frau Schwarzer das angedeutet hat, weiterentwickelt, Russland und Indien. Nicht? Und das ist ein System der 5, das man aus der Geschichte kennt, hat viele spieltheoretische Vorteile, wenn es ein 5er-System ist und nicht 4 oder 7 oder 8 oder was auch immer. Und dabei ist interessant die Position von Indien, nicht? Sozusagen als Zünglein an der Waage, also die Rolle, die des 19. Jahrhunderts relativ lange Großbritannien gespielt hat. Denn was man jetzt sehen kann, ist, auch wenn die Europäer und die USA in mancher Hinsicht etwas unterschiedliche Richtungen gehen, auch in Wertefragen andere Vorstellungen haben und natürlich, das hat Frau Schwarzer auch schon angesprochen, wo ein Trump war, kann ein Trump auch wieder sein. Ob der jetzt derselbe ist wie der alte, das lassen wir mal dahingestellt sein, aber sagen die Wählerpotenziale, einen solchen America First Präsidenten wieder zu wählen, die sind erkennbar da. Und da Biden schwach ist, ist das auch nicht ganz unwahrscheinlich, dass er wieder an die Macht kommt. Also sozusagen, die gehen schon in unterschiedliche Richtungen, aber sie werden im Prinzip doch notgedrungenermaßen zusammenhalten, wobei die Europäer China auch ein bisschen wirtschaftlich anders ansehen, als das die USA tun. Umgekehrt, China ist derjenige, der wahrscheinlich sozusagen mit offenen Armen einen angeschlagenen und taumelnden Putin entgegennimmt, aber nicht sozusagen, um ihn zu streicheln, sondern um ihn letzten Endes unter seine Kontrolle zu bringen. Das ist eigentlich geopolitisch nicht besonders schön, dass das ist. Man kann fast sagen, der große Coup von Henry Kissinger vor 50 Jahren, nämlich die Sowjetunion und China auseinanderzubringen, wird dadurch rückgängig gemacht, was vielleicht mit auch einer der Gründe dafür gewesen ist, warum man in bestimmten Sanktionsfragen gegenüber Russland eher zurückhaltend gewesen ist. Man wollte Russland eben nicht unbedingt China in die Arme treiben. Und Indien, das kann man im Augenblick schon wunderbar beobachten, erzählen zwar gerne nach außen, sie seien die größte Demokratie der Welt, jedenfalls von der Bevölkerungszahl her, sind aber dahinter doch ein ziemlich unangenehm autoritärer hindu-nationalistischer Staat, haben eine alte, nach dem Ende der Kolonialzeit aufgebaute Beziehung nach Moskau, also vorher oder UdSSR, jetzt Russland, werden wohl auch als alternativer Abnehmer von Erdöl und irgendwann Gas, das wird allerdings eine Zeit lang dauern, bis die Pipelines dorthin gelegt sind, auftreten. Also Indien wird da eine relativ große Macht spielen, die eben gewissermaßen aus dem System der Fünf zuwächst. Ich denke, das wird die Situation sein, auf die man sich einstellen muss. Und um nochmal auf die Frage der europäischen Verteidigungsfähigkeit zurückzukommen, der entscheidende Punkt wird die Fähigkeit einer eigenen nuklearen Abschreckung sein. Alles andere ist letzten Endes nicht relevant. Denn was wir beobachtet haben jetzt in den letzten Wochen ist auch hier ein Paradigmenwechsel. Früher konnte man sagen, die Drohung nukleare Eskalation dient dazu, den Gebrauch konventioneller Streitkräfte zu verhindern. Jetzt beobachten wir, die Androhung der Nukleareskalation ist so etwas wie der Schild, den Putin die ganze Zeit über seine konventionellen Kräfte gehalten hat, als Ermöglichung konventioneller Operationen. Darüber muss man nochmal nachdenken. Das erfordert im Prinzip eine völlig neue und veränderte Nuklearstrategie. Und da ist dann auch klar, dass da die Europäer eigene Optionen haben müssen, die über die Fähigkeiten der Force Frapp hinausgeht. Daran wird sich letzten Endes die Frage entscheiden, ob die Europäer ein ernstzunehmender Player in diesem System der Fünf sind oder aber nicht. Einer, der vorgeschrieben bekommt, was er zu machen hat, oder der einer, der selber mitschreibt.
Daniela, wie siehst du China?
China ist für Europa ein systemischer Wettbewerber und das wird immer deutlicher. Und natürlich auch noch ein Partner im wirtschaftlichen Bereich und da auch einfach ein Konkurrent. Also diese Trias hat Europa mittlerweile aufgenommen in seine offiziellen Dokumente und das war ein großer Schritt, denn über Jahre war China vor allem Partner. Man hat Handelsabkommen geschlossen, man hat gegenseitig investiert, man hat viel importiert aus China, gerade im Technologiebereich. Und wir haben dann vor einigen Jahren eine Debatte in Europa erlebt, als es das erste Mal wirklich um Sicherheitsinteressen ging, als die Frage im Raum stand, sollen wir denn unser 5G-Netzwerk mit Huawei zusammenbauen oder nicht? Und da sah man sehr unterschiedlich von Land zu Land, wie plötzlich Sicherheits- und Verteidigungsinteressen in die Frage der Telekom-Infrastruktur Eingang gefunden haben. Ganz einfach, weil man wahrgenommen hat, dass China eine Strategie offengelegt hat, wie es über mehrere Jahrzehnte Schritt für Schritt zu einer Weltmacht werden will und sogar die Weltvorherrschaft haben möchte und sehr detailliert auch Strategiepapiere veröffentlicht hat, wie es seine Technologievorherrschaft ausbaut, wie es im Verteidigungsbereich weiterkommen möchte. Und auch, was sein eigenes Weltbild ist als autoritärer Staat, der zunehmend technologiebasiert ist und die Kontrolle der Gesellschaft also wirklich mit modernsten technischen Mitteln ausübt, wie es auch die internationale Ordnung umgestalten möchte. Wir waren da den Amerikanern etwas hinterher, die aus der Rolle der Weltmacht, die die Vorherrschaft hat, China als Konkurrent viel früher identifiziert hat und gesagt hat, wir müssen dafür sorgen, dass China diese Weltvormachtstellung nicht bekommt, weil damit letztendlich auch unsere Ordnung, wie wir sie nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut haben und wie sie ja den USA und auch Europa sehr genützt hat, untergräbt. Und heute ist die große Sorge der Europäer, dass zusätzlich zu diesem systemischen Wettbewerb, dem globalen Führungsanspruch und auch dem Einwirken innerhalb der Europäischen Union, wo China über Investitionen, über damit verbundene politische Einflussnahme längst ein Spieler mit am Tisch ist, dass China sich nun auch in dem Konflikt, in dem Krieg Russlands in der Ukraine an die Seite Russlands stellen könnte. Und die Beziehungen zwischen Russland und China sind natürlich deutlich älter als dieser Krieg. Auch die Beziehungen im Bereich der Waffenlieferungen, die Frage militärischer Übungen, da war die erste große gemeinsame Übung im Jahr 2018. Das heißt, da ist schon längst viel gewachsen. Allerdings ist diese Beziehung zwischen China und Russland sehr asymmetrisch. Deshalb habe ich eine ganze Weile gedacht, dass es eigentlich nicht im Interesse Russlands sein kann, hier wirklich eine strategische Allianz einzugehen, weil es so sehr der Juniorpartner ist, dass es nicht im Interesse Putins sein kann. Nun ist aber Putin in der Ukraine militärisch extrem unter Druck und zieht sich zurück von immer mehr Prozent des Territoriums, was in den letzten Wochen erst besetzt wurde und jetzt wieder freigegeben wurde. Wahrscheinlich sehen wir eine neue Welle von Angriff an der Schwarzmeerküste und auch im Osten der Ukraine. Aber die Frage ist, ob Russland in dieser Situation China so stark hofiert, dass China tatsächlich stärker unterstützt. Die Europäer haben bei dem bilateralen Gipfel EU-China in der vergangenen Woche sehr deutlich gemacht, dass China mit Sanktionen rechnen muss. Das heißt also, auch für China würden die Kosten davon steigen. Aber es ist jetzt nicht ausgemachte Sache, ob China das es wert ist, weil eine andere Agenda mit im Raum steht. Also der Blick Chinas auf diesen Krieg ist meiner Ansicht nach nicht das Wesentliche, sondern Chinas Frage ist, wie kann China diese Situation ausnutzen, um seine sehr langfristig angelegte Agenda weiter zu verfolgen. Und wenn sich da ergibt, dass eine engere Partnerschaft mit Russland, sogar eine Unterstützung Russlands, China seinen anderen offengelegten Zielen näher bringt, dann schließe ich eben nicht aus, dass es zu einem stärkeren Schulterschluss kommt. Und das wäre aus europäischer Sicht eine große Katastrophe, weil es letztendlich zum einen die Kräfteverhältnisse in dem Krieg zu Ungunsten der Ukraine massiv verändern würde, aber eben auch, weil wir noch klarere Fronten in der Konfrontation autoritärer Regime und europäischer Demokratien und natürlich amerikanischer Partner und anderer, die sich assoziiert haben in den Sanktionen und so weiter. Aber die Front wäre noch härter zwischen diesen beiden ideologischen Lagern.
Das gibt ja auch einen sehr wichtigen Hinweis, was ihr gesagt habt zu Indien und China, nämlich die Tatsache, dass wir uns keine Illusionen machen sollen über die 141 Stimmen in der UNO-Generalversammlung gegen Russland. Fakt ist, dass die Regierungen der Hälfte der Menschheit entweder neutral oder russlandfreundlich im Moment sind. Das heißt, diese Trennung zeigt sich bereits ab. Und ich glaube, die Schlussfolgerung unserer Diskussion ist zum einen, und da bin ich euch sehr dankbar, wie radikal wir umdenken müssen, und zum anderen, dass wir uns warm anziehen müssen. Ganz herzlichen Dank.
Dankeschön.